Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Heute mit Bettina Köster. Guten Abend. Jürgen Habermas wird nächste Woche 90 Jahre alt. Wir blicken heute auf das Leben und die Arbeit des streitbaren Intellektuellen zurück. Außerdem stellen wir ein Forschungsprojekt vor, das an der Optimierung des sozialen Hilfesystems arbeitet für Jugendliche, die durch das soziale Netz gefallen sind. Und wir schauen, welchen Beitrag der verstorbene Historiker George Mosse für die aktuelle Debatte um Rassismus und Gender leisten kann. Der Reuters Institute Digital News Report wird seit 2012 jährlich von der Universität Oxford veröffentlicht. Dahinter steckt eine repräsentative Befragung von in diesem Jahr rund 76.000 Menschen aus 38 Ländern, die nach ihren Nachrichten-Nutzungsgewohnheiten befragt werden. Für Deutschland wertet das Leibniz-Institut für Medienforschung am Hans-Bredow-Institut die Aussagen der rund 2000 Personen aus. In diesem Jahr ist ein zentrales Ergebnis der Befragung, dass die Nachrichtennutzung über soziale Medien zunimmt. Dr. Sascha Höhlich ist für die Auswertung in Deutschland verantwortlich. Ich fragte ihn, ob das Ergebnis auf alle Altersstufen zutrifft.
Ja, das ist ein Resultat, was wir in allen Altersstufen finden, dass mehr Menschen über soziale Medien mit nachrichtlichen Inhalten in Kontakt kommen. Jetzt klingt das vielleicht im ersten Moment ein bisschen dramatischer, als es ist. Und zwar geht es darum, dass man in sozialen Medien Nachrichten so gut wie gar nicht aus dem Weg gehen kann. Also im Prinzip verwendet keine Facebook, Instagram und Co., um sich über das nachrichtliche Geschehen zu informieren. Aber wenn man in diesen Plattformen unterwegs ist, kommt ein Großteil der Nutzer auch mit Nachrichten in Kontakt. Das ist das eine. Und der zweite Punkt ist, dass so gut wie niemand seine Nachrichtennutzung ausschließlich auf die sozialen Medien fokussiert. Also soziale Medien spielen eine Rolle, man kommt dort mit Nachrichten in Kontakt, aber eigentlich nutzen so gut wie alle Onliner, beziehen ihre Nachrichten aus anderen Quellen.
Sie sagen schon gerade Onliner. Das heißt, Sie haben ausschließlich Menschen befragt, die auch online unterwegs sind.
Ganz genau. Das ist eine Studie, die auf einem Online-Access-Panel beruht. Das heißt, das sind Menschen, die sich freiwillig dazu erklärt haben, an Befragungen im Internet teilzunehmen. Das hat für uns den großen Vorteil, dass wir diese Studie weltweit durchführen können, damit wir diese Leute auch erreichen, weil das würde auf andere Methoden nicht mehr so ohne weiteres funktionieren. Das hat aber auf der anderen Seite auch den Nachteil, dass die Internetnutzung oder ich sag mal so die Internetaffinität ein bisschen überschätzt wird. Also wir stellen zum Beispiel fest, dass das Fernsehen nach wie vor noch die am häufigsten verwendete Quelle für Nachrichten ist, selbst bei den online befragten Menschen. Aber in der sozialen Wirklichkeit ist es wahrscheinlich noch stärker der Fall, als es in dieser Stichprobe sich schon zeigt.
Also insofern ein bisschen verfälscht, sage ich jetzt mal, das Ergebnis, weil nicht alle befragt werden, sondern nur die internetaffinen.
Verfälscht ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es besteht Grund zur Annahme, dass die Internetnutzung ein bisschen überschätzt wird, ja.
Welche Rolle spielen denn, wenn Sie jetzt gerade Fernsehen auch ansprechen, Fernsehen und Radio bei der Nachrichtenvermittlung noch?
Also tatsächlich in Deutschland eine extrem große Rolle. Fernsehnachrichten sind die reichweitenstärkste Quelle, wenn man sich die Gesamtnutzerschaft anschaut. Und also es ist nicht nur die Quelle, die meisten Menschen verwenden, sondern es ist auch die Quelle, die von den meisten Menschen als wichtigste Nachrichtenquelle nach wie vor noch genannt wird. Im Langzeitvergleich sehen wir allerdings auch, dass die Anteil der Bevölkerung, die Nachrichten im Fernsehen anschauen, tendenziell leicht rückläufig sind, während das Internet größere Nutzerkreise als Nachrichten erreicht inzwischen. Aber trotzdem ist das Fernsehen noch nach wie vor die am weitesten verbreitete und wichtigste Nachrichtenquelle in Deutschland.
Nun wird ja langläufig immer gesagt, dass sich die jüngeren Menschen, also die jüngeren Generationen, ich sag mal so zwischen 17 und 35, dass die sich ausschließlich nur noch übers Internet informieren und über die sozialen Netzwerke. Ergeben das Ihre Befragungen auch dieses Ergebnis?
Das ist tatsächlich ein Befund, der mir jedes Mal ein bisschen Kopfschütteln bereitet. Sagen wir so, es ist richtig, dass junge Menschen das Internet als ihre Hauptquelle verwenden. Gar keine Frage. Und junge Menschen kommen auch zu großen Teilen in sozialen Medien mit Nachrichten in Kontakt. Das ist auch richtig. Aber gleichzeitig nutzen sie auch die normalen Nachrichtenanbieter mit ihren Online-Angeboten. Also die klassischen großen Nachrichtenmarken aus dem privaten Bereich als auch aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich werden im Internet abgerufen. Und so erhalten auch junge Menschen ihre Nachrichten außerhalb von sozialen Medien. Aber es ist durchaus wahr, dass junge Leute weniger klassisches Fernsehen verwenden in der Nachrichtennutzung und auch weniger Zeitungen lesen. Das stimmt schon. Aber sie nutzen die Online-Angebote.
Ist das ein internationaler Trend?
Das ist ein Trend, den wir in den meisten Ländern in dieser Form beobachten können, ja.
Und welche Geräte, haben Sie danach auch gefragt, werden am meisten genutzt für das Suchen nach Nachrichten?
Also da hat sich inzwischen tatsächlich das Smartphone an die Spitze gesetzt. Bis vor kurzem war noch der normale Desktop-Rechner das am weitesten verbreitete Gerät. Inzwischen dominiert in Deutschland durchaus das Smartphone zur Nachrichtennutzung, auch wenn es um Online-Nachrichten geht.
Wie steht es denn um das Vertrauen in die Medien? Das ist ja so ein bisschen erschüttert worden seit einigen Jahren, wird immer mal wieder in Frage gestellt. Hat sich da was verändert?
Also wir sehen, dass das Vertrauen in die Medienberichterstattung im Jahr 2016 einen kleinen Knick bekommen hat und sich bis heute noch nicht wieder erholen konnte so richtig. 47% der Befragten sagen, sie vertrauen insgesamt der Nachrichtenberichterstattung. Das muss man aber beachten, dass damit alle möglichen Nachrichten, die einen über alle möglichen Kanäle erreichen können, gemeint sind. Das heißt, im Prinzip ist das ein Indikator dafür, dass die Menschen ein Bewusstsein dafür haben, dass nicht nur vertrauenswürdige Nachrichten in der Welt unterwegs sind. Wenn man sich da hingegen den Wert anschaut für die Nachrichten, die Menschen selbst nutzen, der ist mit 60% deutlich höher, dass sie den Nachrichten vertrauen. Also man wendet sich schon tendenziell eher den klassischen Nachrichtenmarken zu, auf welchem Kanal auch immer. Und dazu ist vielleicht noch ganz interessant, dass das Vertrauen in Nachrichten in Deutschland im Vergleich noch relativ hoch ist. Also in anderen Ländern sieht das da schon ganz anders aus. Im Vergleich der 38 Länder befindet sich Deutschland auf jeden Fall im oberen Drittel mit dem höchsten Vertrauen in Nachrichtenberichterstattung.
Sagt der Kommunikationswissenschaftler Dr. Sascha Höhlich, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut für Medienforschung am Hans-Bredow-Institut, über die Nachrichtennutzung in der deutschen Bevölkerung. Er gehört zu der Gruppe der großen Intellektuellen in Deutschland, der viele gesellschaftliche Diskurse und Debatten angestoßen und geprägt hat. Seit den 50er Jahren steht der linke Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas für emanzipierte Lebensformen und eine grenzenübergreifende internationale Solidarität. Er betont die Bedeutung des kommunikativen Handelns in der modernen Gesellschaft und wird mit seinen gesellschaftskritischen Zwischenrufen bis heute sehr ernst genommen. Nächste Woche Dienstag, also am 18. Juni, wird Habermas 90 Jahre alt. Er gibt zwar keine Interviews, veröffentlicht aber nach wie vor. Im Moment schreibt er gerade an einem Werk über Glauben und Wissen. Mehr über das Handeln und Wirken von Jürgen Habermas hören Sie jetzt von Ludger Fittgau.
Im Jahr 1953 veröffentlicht Martin Heidegger eine Vorlesung, die er während des Nationalsozialismus an der Freiburger Universität gehalten hatte. Als junger Philosophiestudent rezensiert Jürgen Habermas diesen Heidegger-Text für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. In seiner Besprechung zeigt Habermas auf, dass der berühmte Freiburger Philosoph in seiner Vorlesung unkommentiert von der, Zitat, inneren Wahrheit und Größe der nationalsozialistischen Bewegung spricht. Diese aufsehenerregende FAZ-Rezension der Nachkriegszeit wurde die Geburtsstunde des Jürgen Habermas als öffentlicher Intellektueller. Daran erinnerte einige Jahrzehnte später Jutta Limbach, die damalige Präsidentin des Bundesverfassungsgerichtes, in einer Laudatio, die sie anlässlich der Verleihung des Theodor-Heuss-Preises für Habermas hielt.
Ihre philosophische Naivität oder Unbefangenheit raubte ihnen frühzeitig ein Mann, in dessen Philosophie Sie bis dahin gelebt hatten, nämlich Martin Heidegger. Das Erlebnis dieser philosophischen Selbstvergessenheit bewahrte Sie nicht nur vor dem zuweilen anzutreffenden Hochmut einer akademischen Elite, sondern bereicherte Sie vor allem um die Erkenntnis, dass Philosophie ohne Soziologie blind ist.
Oder ohne Journalismus. So sah es Habermas schon als junger Erwachsener. Parallel zur FAZ erschien ab 1949 auch wieder der Kölner Stadtanzeiger, für dessen Gummersbacher Lokalredaktion Jürgen Habermas seine ersten Zeitungsberichte schrieb. Der in Düsseldorf geborene Habermas wuchs in Gummersbach auf. Sein Berufswunsch Journalist war bereits im Abiturzeugnis vermerkt. Das bekannte Jürgen Habermas noch im vergangenen Jahr, als ihm der große deutsch-französische Medienpreis überreicht wurde. Für seine jahrzehntelangen intellektuellen Zwischenrufe in Sachen Europapolitik. Auch diese öffentlichen Interventionen sind bis heute immer wieder Grenzgänge zwischen politischer Philosophie und Journalismus. So etwa die Feststellung, dass der französische Präsident Emmanuel Macron am Selbstbild der Deutschen als besonders gute Europäer gekratzt habe. Diese gutgläubige Selbsttäuschung, so Habermas, habe allerdings spätestens seit der Euro-Krise 2010 eine faule Stelle gehabt.
Nach meinem Eindruck entlarvt das Auftreten von Emmanuel Macron auf der europäischen Bühne eine solche faule Stelle im Selbstverständnis der Deutschen, die sich während der Euro-Krise im festen Glauben auf die Schulter geklopft haben, sie seien doch immer noch die besten Europäer und würden alle anderen schon aus dem Schlamassel ziehen.
Habermas feine, durch eine kleine Spracheinschränkung zum Hinhören zwingende Artikulation ist ein Markenzeichen seiner streitbaren und oft auch strittigen intellektuellen Einwürfe. Jürgen Habermas lenkt den Blick auch immer wieder auf zentrale politische Begriffe. Gerade dann, wenn sie nach seinem Geschmack zu sehr von wirtschaftlichen Interessen instrumentalisiert werden. Zum Beispiel der Begriff der Solidarität. Wenn etwa von Solidarität mit von Arbeitslosigkeit gebeutelten Ländern des Mittelmeerraumes gesprochen werde, dann seien damit allzu oft lediglich Kreditzusagen gemeint, die an harte Gegenleistungen geknüpft würden, bemängelt Habermas. Man habe ihn bisweilen als einen Euro-Romantiker belächelt. Dennoch müsse europäische Solidarität mehr sein als an strenge Konditionen geknüpfte Transferleistungen, etwa für Griechenland, die am Ende gar nicht geleistet werden mussten.
Entgegen dem wüsten Geschrei über Transferleistungen, die es ja niemals gegeben hat, sickert allmählich auch in das öffentliche Bewusstsein ein die fehlende Legitimität und der zweifelhafte Erfolg von investitionshemmenden haushaltspolitischen Auflagen und von Arbeitsmarktreformen, die für ganze Generationen Arbeitslosigkeit zur Folge hatte und noch immer haben.
Das kapitalistische System neigt dazu, alle anderen gesellschaftlichen Bereiche zu durchdringen und die menschlichen Beziehungen dem Primat der Ökonomie zu unterwerfen. Das Ergebnis ist die Entfremdung des Menschen von seiner Arbeit, seiner Umwelt und womöglich auch von sich selbst. Das ist eine Grundthese der kritischen Theorie der Frankfurter Schule von Horkheimer und Adorno. Auch Jürgen Habermas greift das entfremdungstheoretische Paradigma in seinen Werken immer wieder auf. Der emeritierte Frankfurter Soziologe Tilman Allert sieht das bis heute als ein Markenzeichen seines Faches in der Mainmetropole.
Die entfremdungstheoretische Konnotation des soziologischen Denkens, die lässt immer so mitlaufen, mehr oder weniger Mitleid oder mehr oder weniger Aufruf zu einem Sich-Wehren gegen diese Verhältnisse.
Sich-Wehren gegen eine allumfassende Konsumkultur, auch im Bereich des öffentlichen Raumes. Dieses Motiv der kritischen Theorie taucht bereits 1962 in Jürgen Habermas berühmter politikwissenschaftlicher Habilitationsschrift auf. Ihr Titel: Strukturwandel der Öffentlichkeit. Darin beleuchtet er die Geschichte der politischen Debatte in Europa von den griechischen Stadtstaaten über das christliche Mittelalter bis zur sogenannten bürgerlichen Öffentlichkeit, die mit der Aufklärung entsteht. Die viel diskutierte Schrift endet mit einem Appell für eine engagierte politische Öffentlichkeit. Das Internet gab es damals noch nicht. Jürgen Habermas entwickelte eine sogenannte Diskursethik, die eine breite Beteiligung der Bürgergesellschaft an der politischen Debatte vorsieht. Heute erkennt er eine Verinselung der Diskurse im Internet. 1964 erhielt Habermas einen Ruf nach Frankfurt am Main auf einen Lehrstuhl für Philosophie und Soziologie. Es war die Zeit, als sich die Studentenbewegung formierte. Der von Marx und Hegel inspirierte Habermas war insbesondere für die linken Studierenden jemand, der an das gesellschaftskritische Denken des älteren Theodor W. Adorno und dessen vor allem gemeinsam mit Horkheimer etablierte Frankfurter Schule anknüpfte. Der spätere deutsche Außenminister Joschka Fischer hörte in den 60er Jahren in Frankfurt am Main Vorlesungen von Adorno und von Jürgen Habermas. Dessen Bedeutung als quasi staatstragender öffentlicher Intellektueller in den vergangenen Jahrzehnten verwundert Joschka Fischer viel später immer noch ein wenig.
Man könnte auch ironischerweise sagen, er ist fast zum Staatsphilosophen des demokratischen Deutschland geworden. Das würde ihm nicht gefallen. Das war ein anderer, was den preußischen Staat betraf, Hegel. Aber er ist so etwas geworden, bei aller kritischen Distanz.
Staatsphilosophen hervorzubringen, das war ursprünglich nicht das erklärte Ziel der kritischen Sozialforscher in Frankfurt am Main. Gerade in Zeiten der Studentenunruhe nicht. Aber Jürgen Habermas distanzierte sich 1967 klar von einem möglichen Gewaltkurs der sogenannten außerparlamentarischen Opposition, kurz APO. Es waren etwa die revolutionären Ideen des Studentenführers Rudi Dutschke, an denen sich Habermas rieb. Dutschke machte jedoch damals bei einer Frankfurter Studierendenversammlung deutlich, dass er keinen isolierten Umsturz der damaligen bundesrepublikanischen Verhältnisse propagierte.
Der Begriff der Revolution ist heute auch nur noch international zu begreifen. Es wird keine deutsche Revolution geben. Es wird aber einen weltweiten Prozess der Emanzipation in einem langen Sinne geben. Völker kämpfen schon.
Anfang der 1970er Jahre verließ Habermas das studentenbewegte Frankfurt am Main in Richtung des vergleichsweise beschaulichen Starnberger Sees, an dem er noch heute lebt. Dort war er ein Jahrzehnt lang Direktor des Starnberger Max-Planck-Instituts zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt. Die Brücke nach Frankfurt, auch zum Institut für Sozialforschung, brach Habermas jedoch nie ab. Erst 1994 wurde er an seiner Universität emeritiert. Heute ist deutlich, dass die Soziologie auch in ihrer Ausprägung als kritische Theorie der Frankfurter Schule ihren Status als Leitwissenschaft längst wieder verloren hat, den sie vielleicht im Zuge der 68er-Bewegung erlangt hatte. Tilman Allert, emeritierter Soziologieprofessor in Frankfurt am Main.
Das Selbstverständnis unserer heutigen Zeit wird in einem hohen Maße dominiert über ganz andere Wissenschaften.
Vor allem über die Neurowissenschaften und die Hirnforschung, glaubt Allert. Dennoch hat Jürgen Habermas seinen herausragenden Status als öffentlicher Intellektueller bis heute nicht verloren. Ob der sogenannte Historikerstreit zu Beginn der 1980er Jahre, in dem Habermas dafür plädierte, die historische Singularität des Holocaust nicht in Frage zu stellen. Oder wenn er etwas überraschend mit dem ehemaligen deutschen Papst Benedikt über die Rolle der Religion in der heutigen Gesellschaft diskutiert oder sich zum traurigen Zustand der europäischen Sozialdemokratie äußert, Habermas Zwischenrufe werden immer beachtet. Die Bitte, die Jutta Limbach einmal an Jürgen Habermas richtete, gilt heute zu seinem 90. Geburtstag noch immer. Eine Bitte, die angesichts der Wiederkehr des Völkischen auf der deutschen Politikbühne aktueller ist denn je.
Bleiben Sie der Ihnen eigenen Tugend treu, immer wieder einen Streit über die Zukunft der Bürgergesellschaft zu entfachen, die kulturelle Lesart der Nation, die nach Ihrer Ansicht im Gegensatz zur völkischen dazu beitragen kann, einen solidarischen Zusammenhang zwischen Personen zu stiften, die bis dahin einander fremd gewesen sind.
Genderfragen und Rassismus, das sind Themenbereiche, die immer wieder im Fokus gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Diskussionen stehen. Auch Ende der vergangenen Woche trafen sich internationale Forscher in Berlin zu einer Tagung des Deutschen Historischen Museums und des Jüdischen Museums. Im Mittelpunkt ihrer Diskussionen stand einer der einflussreichsten Historiker im 20. Jahrhundert, George Mosse. Der wurde 1918 in Berlin geboren und entkam mit seiner Familie der Verfolgung durch die Nationalsozialisten. Von der University of Wisconsin aus forschte er in den 50er Jahren zu Genderfragen und die Entwicklung von Rassismus. Dafür bekam er internationale Anerkennung. Einfluss auf die Forschung hat er bis heute. Hören Sie mehr von Andreas Beckmann.
Die Katastrophe des jüdischen Volkes war das zentrale Thema im Leben George Mosses. Er ging es allerdings ganz anders an als die meisten seiner Kollegen, betont Raphael Groß, Direktor des Deutschen Historischen Museums.
George Moss ist kein Holocaust-Forscher, hat nie über den Holocaust geforscht. Er hat über europäischen Faschismus gearbeitet, er hat Rassismus untersucht, zurück vom 18. Jahrhundert an. Er hat Fragen gestellt von Verhältnis von Sexualität, Nationalismus, Männlichkeitsvorstellung, Bürgerlichkeit und gehörte zu denjenigen, die als Kulturhistoriker mit den größten Einfluss im 20. Jahrhundert hatten.
Kulturgeschichte stand bei Mosse im Mittelpunkt, weil ihn weniger interessierte, wie die Vernichtung bewerkstelligt wurde. Ihn beschäftigte die Frage, warum eine so menschenverachtende Bewegung wie die der Nationalsozialisten hatte an die Macht kommen können. Und dann auch noch ausgerechnet in Deutschland, wo Emanzipation und Integration der Juden doch nach dem Ersten Weltkrieg längst geglückt zu sein schienen. Und zwar über Bildung.
Bildung ist ein Begriff, der aus seiner Sicht für die deutschen Juden, die Deutsche sein wollten, sowas wie ein Eintrittsbillett ins Deutschsein ermöglichte, ins, man kann auch sagen, Gleichsein ermöglichten.
Mosses eigene Familie, seit dem 19. Jahrhundert angesehener Teil des deutschen Bildungsbürgertums, wirkte in dieser Hinsicht geradezu exemplarisch. Umso größer war für ihn der Schock, als er 1933 als 14-Jähriger mit seinen Eltern fliehen musste. Im Nachhinein analysierte er, dass der Weg über die Bildung in eine Sackgasse geführt habe.
Die deutschen Juden hatten keine Unterklasse, keine Bauern, keine Arbeiter. Sie hatten keine Beziehung zu den unteren Klassen. Und dadurch kamen sie natürlich immer mehr in die Isolation.
Die Weimarer Gesellschaft war so tief in verschiedene Milieus gespalten, dass die gebildeten Schichten kaum mitbekamen, wie von Ressentiments geleitete Parteien wie die NSDAP zu Hoffnungsträgern für Massen werden konnten.
Dieser Massenpolitik gehörte die Zukunft. Und sie haben es nie verstanden, was wirklich los war. Und sie waren nicht die Einzigen. Viele Deutsche haben es auch nicht verstanden, ja? Aber für die Juden war das eine tödliche Sache.
Die Judenvernichtung blieb eine deutsche Besonderheit. Aber mit ihrem Ansatz, Menschen mit Hilfe völkischer Parolen ein Gefühl von Gemeinschaft zu vermitteln, waren in den 30er Jahren Faschisten quer durch Europa erfolgreich. Die Ursache dafür sah Mosse in einem alltäglichen Rassismus, der sich auf dem Kontinent seit dem Kolonialismus ausgebreitet hatte, berichtet Stephen Ashheim, Historiker an der Hebrew University of Jerusalem.
Ultimately, fascism and Nazism were part of the broadest defining developments of political modernity.
Letztendlich waren Faschismus und Nationalsozialismus für Mosse Produkte einer politischen Moderne, in der bestimmte Menschen, vor allem weiße, christliche Männer, zum Idealbild erhoben und andere, wie Juden oder Frauen, abgewertet wurden.
Als Liberaler war Mosse überzeugt, dass alle Menschen gleich seien. Doch er erkannte als Schwäche des Liberalismus, dass der dieses Ziel zwar argumentativ postulieren, aber nicht praktisch verwirklichen konnte. Der Faschismus knüpfte mit seiner Herrenmenschenideologie an dem Umstand an, dass im Alltag Ungleichheit und Vorurteile fortlebten. Beides vertiefte er noch weiter, nachdem er an die Macht gekommen war, betont der Sozialphilosoph Robert Zwark vom Literaturarchiv Marbach.
Der Nationalsozialismus beruht darauf, dass noch die kleinsten Dinge des Lebens von der frühesten Kindheit an bis ins hohe Alter der politischen Ideologie unterworfen werden. Dass sozusagen alles, was man tut, welche Musik man hört, welche Kleidung man trägt, werden eingepasst in die nationalsozialistische Ideologie. Und der Nationalsozialismus hat auch sehr verstanden, den Menschen eine bestimmte Form von Harmlosigkeit anzubieten, auch als Ablenkung von der Barbarei, die vorbereitet wurde und dann durchgesetzt wurde, also das Kraft-durch-Freude-Programm oder auch scheinbar ganz unpolitische Filmproduktionen. Und insofern kann man sagen, und das ist eine der Pointen von George Mosse, es gab da keinen harmlosen Alltag.
So wurden auch Bildung und Schule Instrumente faschistischer Herrschaft.
Da wurde immer gesagt, dass es nicht darum geht, den Kindern Wissen beizubringen. Man möchte sie nicht zu Gelehrten machen. Es gab also ein anti-intellektuelles Moment, sondern es geht um Charakter. Und der Charakter wiederum, der hat mit dem Körper zu tun.
Ideale Körper waren die von wehrhaften heterosexuellen Männern. Als Pendant dazu propagierten die Faschisten die gebärfähige und willige Frau. Diese Geschlechterstereotypen hatten sie natürlich nicht erfunden. Aber indem sie an so alte Vorstellungen anknüpften, konnten sie behaupten, eine angeblich natürliche Ordnung wiederherzustellen. Für Mosse war in dieser Ordnung in doppelter Hinsicht kein Platz, denn er war Jude und Homosexueller, erzählt Stephen Asham.
So in all these ways, Mosse, I think, became perhaps the most important contemporary historian.
Vielleicht lag es daran, dass er in mehrfacher Hinsicht Außenseiter war. Auf jeden Fall wurde Georg Mosse zum wichtigsten zeitgenössischen Historiker, was die Untersuchung von Integrations- und Ausschlussmechanismen angeht.
George Mosse trieb stets die Frage um, ob Mechanismen des Ausschlusses in demokratischen Gesellschaften noch einmal so weit auf die Spitze getrieben werden könnten, dass ein neuer Faschismus möglich würde. Und er neigte dazu, diese Möglichkeit nicht auszuschließen. Die Konstanzer Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann, die im vergangenen Jahr gemeinsam mit ihrem Mann den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhielt, fürchtet, dass aktuelle Entwicklungen in Europa ihn bestätigen könnten.
Wir sind in einer polarisierten Situation in Europa. Es gibt wieder neue Exklusionsmechanismen. Es gibt eine Schärfe des Hasses und der Entzweiung. Und in dieser Situation ist es ganz, ganz wichtig, Mosse wieder zu lesen, weil er Modelle anbietet für Inklusion und vor allem für eine diverse demokratische Gesellschaft.
Das wichtigste Modell, das Aßmann bei Mosse findet, ist ausgerechnet die Nation, auf die sich ja auch die neuen rechten Bewegungen berufen. Aber Mosse hat einen ganz anderen Nationenbegriff als sie. Für ihn ist die Nation keine völkische Gemeinschaft, sondern eine solidarische Gesellschaft, die sich an den Werten der Französischen Revolution orientiert: Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit. Und die alle mit einschließt, die auf dem Gebiet des jeweiligen Staates leben, egal woher und wann sie gekommen sind.
Er ist dafür nicht abschaffen. Wir brauchen die Nationen noch und ich würde auch sagen, wir brauchen sie, weil sie eine riesengroße, wichtige Integrationsmaschine sind. Wir können die vielen Leute, die auch von außen nach Europa kommen, auch gar nicht integrieren ohne die Nationen. Wir können auch nicht die kulturelle Vielfalt erhalten ohne die Nationen. Aber wir müssen auch sicherstellen, und da kommt Mosse rein, dass diese Nationen zivilisiert werden. Also die Nationen, die sich auf einen Kult der Stärke und des Krieges gestützt haben, die können wir nicht mehr gebrauchen.
Die kriegerische Nation formiert sich als geschlossene Einheit gegen vermeintliche äußere Bedrohungen. Mosses solidarische Nation lässt dagegen innere Vielfalt und Weltoffenheit nicht nur zu, sondern schätzt sie als Bereicherung. Diesen Nationenbegriff müsse man heute gegen Rechtspopulisten verteidigen, fordert Aleida Aßmann.
Wir müssen jede Gesellschaft immer von dem Außenseiter aus, der er selber war, denken und aus seiner Perspektive, aus ihrer Perspektive die Gesellschaft beurteilen. Es ist wirklich die radikale Perspektive der Menschenrechte, die er da vertritt. Und er sagt, es ist der Test einer demokratischen Gesellschaft, einer solidarischen Gesellschaft, die sich daran misst, wie sie mit diesem Außenseiter umgeht.
Diesen Test muss eine moderne Gesellschaft in zweifacher Hinsicht bestehen. Zum einen müssen die Menschenrechte in Verfassung und Gesetzen garantiert werden. Zum anderen müssen sie im Alltag gelebt und verteidigt werden, damit die Demokratie nicht wie in Weimarer Zeiten von innen ausgehöhlt wird. Denn auch in demokratischen Gesellschaften gibt es keinen unpolitischen, harmlosen Alltag, betont Robert Zwark. Ignoranz gegenüber sozialer Ungleichheit oder Fremdenfeindlichkeit gefährde den Zusammenhalt.
Es gibt einen Satz von Walter Benjamin, wo sinngemäß gesagt wird, die Katastrophe ist, dass es so weitergeht. Und natürlich stimmt das nicht nur für die Zeit des Nationalsozialismus, sondern auch für unsere Gegenwart. Die Tatsache, dass das Leben weitergeht, während gleichzeitig natürlich aller Orten das, was man Fortschritt nennt, Opfer fordert und Leute in den Ruin treibt und in den Tod, das würde jetzt auf jeden Fall dagegen sprechen, von einem harmlosen Alltag zu sprechen.
Die Katastrophe wird sich dann nicht wiederholen, wenn die Demokraten in Europa politisch und im Alltag diesmal zusammenstehen gegen jene, die Minderheiten diskriminieren oder ausgrenzen wollen. In dieser Erkenntnis liegt für moderne Gesellschaften die Aktualität von George Mosses Werk. Erfurt, das ist nicht nur die Landeshauptstadt von Thüringen. Erfurt ist auch zu einem prosperierenden Verkehrsknotenpunkt im Zentrum von Europa geworden, mit einem Autobahnkreuz und dem Anschluss an eine ICE-Trasse. Fast so wie in der frühen Hochblüte der Stadt im Mittelalter. Damals war das thüringische Erfurt einer der ausstrahlungsstärksten Orte des deutschen Römischen Reiches. Gelegen an den großen Fernstraßen, die Nord- und Südeuropa und den Osten mit dem Westen verbanden, entwickelte sich dort eine intellektuell und wirtschaftlich reiche Metropole mit einer bedeutenden jüdischen Gemeinde und einer der ersten Universitäten. Vergangene Woche trafen sich Historikerinnen und Historiker in Erfurt, um sich gemeinsam auf Spurensuche der frühen Stadt zu begeben. Eva-Maria Götz war dabei.
Diese Parzelle ist insofern immer so ein bisschen ein Vorzeigeobjekt, weil man es hier noch trotz der zahlreichsten Veränderungen und mancher Sachen, die wir auch gar nicht so ganz bis zum Ende klären können, hier ganz gut zeigen kann, wie diese Stadthöfe sind.
Dr. Barbara Perlich, Historikerin im Fachgebiet Bau- und Stadtbaugeschichte der TU Berlin, steht im Innenhof des Kulturzentrums Krönbacken in der Erfurter Altstadt. Einem Gebäude aus dem 12. Jahrhundert, an dem sich die großzügige mittelalterliche Wohnsituation bis heute ablesen lässt.
Das, was mit Kuria bezeichnet wird in Erfurt, hat so etwa eine Größe von 1100 bis 1200 Quadratmetern, soweit wir das sagen können. Und zu der Bebauung auf so einer Kuria gehört eben eine Kemenate, die hier wahrscheinlich gestanden hat, mit einem ursprünglich wahrscheinlich Holzbau, der bis nach vorne an die Straße rangeht. Beheizbarer Wohnbereich, große Halle mit Obergeschoss und dann auf der restlichen großen Parzelle diese ganzen Nebengebäude. Also wir haben irgendwelche Arten von Speichern, die große Latrine mit Abort, Brunnen.
Das Haus zum Krönbacken lässt noch heute ahnen, wie vermögend und fortschrittlich seine Erbauer und Bewohner um 1250 waren. Eigentlich kaum verwunderlich, waren sie doch Einwohner einer Stadt, die zu dieser Zeit bereits auf eine lange und aufregende Geschichte zurückblicken konnte.
Wir haben einen frühen Beleg für eine Fernverbindung West-Ost für die Zeit des 8. Jahrhunderts. Das ist schriftlich bezeugt. Da wird von einer Straße gesprochen, auf der Fernhändler aus dem Gebiet der Thüringer nach Mainz gezogen sind,
sagt Dr. Pierre Fütterer, Historiker an der Universität Magdeburg. Die privilegierte geografische und klimatische Lage am Rande des fruchtbaren und von diversen Wasserstraßen gesäumten Thüringer Beckens machte den Ort schon vor dem Mittelalter für eine Ansiedlung attraktiv.
In Erfurt haben sich eine ganze Reihe von überregionalen Fernverbindungen gekreuzt, die vor allem dem Handelsverkehr von den Küsten von Nord- und Ostsee bis zum Mittelmeer gedient haben. Und dazu kommen eben aber auch Fernverbindungen aus dem Westen Europas, in den Osten Europas.
Erfurt war als eines der drei mitteldeutschen Bistümer vom heiligen Bonifatius gegründet worden, 741-42.
Erklärt Karl Heinemeier, emeritierter Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Erfurt, über die Stadtgründung. Als der aus Frankreich stammende Missionar Bonifatius kurz darauf selbst Bischof des bedeutenden Bistums Mainz wurde, verlor Erfurt zwar seine Eigenständigkeit, war aber fortan der wichtigste Standort der Mainzer Kurie an der östlichen Außengrenze des Frankenreiches und übernahm neben religiösen und militärischen auch wirtschaftliche Funktionen. Zahlreiche Klöster und Pfarrkirchen wurden gegründet. Es gab einen zentralen Fernhandelsmarkt, auf dem die Dinge des täglichen Lebens und Luxusgüter gehandelt wurden. Reichstage und Synoden wurden hier abgehalten. In das Stadtgedächtnis bis heute eingeschrieben hat sich im Jahr 1181 der Kniefall des ebenso populären wie aufsässigen Reichsfürsten Heinrichs des Löwen vor dem nicht minder beliebten Stauferkaiser Friedrich Barbarossa im Erfurter Bonifatiuskloster. Dieser international beachtete Akt der Unterwerfung fiel in eine Zeit des wirtschaftlichen Aufbruchs.
Wir wissen, dass in dieser Zeit Handel und Verkehr intensiv zugenommen haben,
meint Karl Heinemeier. Eine Entwicklung, die übrigens exemplarisch war für die allgemeine Stadtentwicklung im Deutsch-Römischen Reich.
Auch anderswo im Reich, gerade in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts, beginnt ein allgemeiner Aufschwung, hängt auch mit einer Bevölkerungszunahme zusammen, die wir überall beobachten können. Die Leute müssen ernährt werden, die Siedlungsflächen werden ausgeweitet und viele, die auch auf dem Lande nicht mehr unterkommen, keinen Platz mehr haben, die drängen jetzt in diese entstehenden Städte. Und auch da nimmt Erfurt einen besonderen Platz ein.
Im 12. Jahrhundert wurde die ganze Stadt umgestaltet. Man hat die Wasserläufe verlegt, man hat eine Befestigung gebaut und das Wasser außenrum geführt und gleichzeitig Gewässer als Industriekanäle durch die Stadt durchgelegt. Und insofern ist wirklich davon auszugehen, dass da quasi die Stadt neu aufgeteilt wurde.
Sagt Dr. Thomas Nietz vom Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie.
Das ist übrigens ein Befund, der sich auch im Kirchenbau widerspiegelt. Da gibt es auch gute Quellen. Jetzt fangen die Leute an, auch die Kirchen in Stein zu bauen. Es war bis dahin Holzbau einfach dominant. Und Steinbau scheint erst im 12. Jahrhundert als Massenphänomen im städtischen Hausbau aufzukommen.
Im Jahre 1251 rief die Gloriosa zum ersten Mal vom neuen Domturm aus zum Gottesdienst. Eine Vorgängerin der noch heute amtierenden Erfurter Hauptglocke von 1461, die als größte freischwingende mittelalterliche Glocke der Welt gilt. Doch nicht nur in Kirchen wurde gebetet. In Erfurt steht bis heute die älteste Synagoge Europas. Dr. Maria Stürzebecher, Kunsthistorikerin und Welterbebeauftragte der Stadt Erfurt.
Die Synagoge hat verschiedene Bauphasen und die älteste Bauphase wird um 1100 angesetzt.
Die frühe Existenz einer jüdischen Gemeinde ist ein weiteres Zeichen für die wirtschaftliche und intellektuelle Kraft der mittelalterlichen Stadt.
Ich denke, dass diese jüdische Ansiedlung und dann später auch die jüdische Gemeinde mit ihren bedeutenden Händlern und auch zum Teil dann auch wichtigen Gelehrten schon eine große Bedeutung für die Stadt insofern hatte, dass die Juden ein großes Netzwerk in ganz Europa hatten und dadurch sozusagen so ein bisschen die Früchte dieses Netzwerks eben auch in die Stadt brachten durch ihre Handelsbeziehungen.
Das Besondere am mittelalterlichen Erfurt: christliche und jüdische Familien lebten Tür an Tür. Es gab kein Ghetto, keine Abgrenzung. Die jüdische Gemeinde war, wie zahlreiche Handschriften zeigen, ein kulturelles Zentrum weit über die Region hinaus und jeder profitierte vom Wissen und der Arbeit des anderen. Bis zum 21. März 1349.
Mit dem Ausbruch der Pest in Südeuropa entsteht das Gerücht, die Juden würden Brunnen vergiften und damit die Pest auslösen.
Berichtet Kunsthistorikerin Maria Stürzebecher. Auch vor der Stadtbefestigung Erfurts macht die infame Verleugnung nicht Halt.
In Erfurt ist es so, dass sich Verschwörer schon Wochen vorher treffen. Mitverschwörer versuchen zu gewinnen, also auch wirklich für dieses Vorhaben dann Werbung machen, sich zum Teil Waffen kaufen. Der Stadtrat versucht relativ halbherzig das zu unterbinden. Und dann versammelt man sich an einem Schabbat am 21. März, trifft sich an neuralgischen Punkten in der Stadt und greift das Quartier wirklich planmäßig an. Die Männer sind in der Synagoge, werden wahrscheinlich dort erschlagen, das Quartier brennt ab und meines Erachtens überlebt niemand.
In diese Zeit fiel noch ein anderes für die Entwicklung Erfurts zur überregionalen Metropole bedeutendes Ereignis. Die Gründung der Universität durch den Stadtrat im Jahr 1379. Wie schnell sie dank engagierter und reicher Bürger zur Blüte kam, zeigte sich im Jahr 1412 durch
die Stiftung des Amplonius Rating de Berca, also aus Rheinberg, das Collegium Amplonianum, wo er auch diese berühmte Bibliothek hingestiftet hat. Also seine Bibliothek, die er katalogisiert hatte und ausdrücklich fürs Studium gegeben hat, mit einer sehr interessanten Regel versehen hat, nämlich jeder, der da studiert, muss auch wenigstens ein Buch dann hingeben, wenn er fertig ist, sodass diese Bibliothek sich immer weiterentwickelt hat.
Berichtet Sabine Schmolinski, Professorin für mittelalterliche Geschichte an der Universität Erfurt. Die Universität an der später übrigens auch Martin Luther studierte, prägte von da ab für 460 Jahre lang das Geistesleben der Stadt.
Die Strahlkraft entwickelt eine Universität dann dadurch, dass Magistri als Lehrende an sie kommen. Und beispielsweise ist für Erfurt eine Beziehung hin zur Pariser Universität feststellbar, in dem Sinne, dass Magistri oder auch Doktoris aus Paris gekommen sind und hier Lehre gemacht haben.
Spätestens mit dem Aufstieg Leipzigs zur geschützten Messestadt begann Erfurts Stern in der frühen Neuzeit zu verblassen. Bis 1802 stand die zunehmend provinzieller werdende Stadt, die es nie ganz zur freien Reichsstadt gebracht hatte, noch unter der Aufsicht von Mainz. Danach wurde sie ein Teil des Königreichs Preußen. Künftig soll eine Ausstellung die Entwicklung der Metropole dokumentieren. So plant es das Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas für einen noch nicht benannten Zeitpunkt. Der Erfurter Judeneid aus dem Jahr 1200, eine der ältesten überlieferten Handschriften überhaupt, wird dort sicher ebenso zu sehen sein wie der Erfurter Goldschatz, den ein verzweifelter Kaufmann am Vorabend des Pogroms in seinem Keller versteckt hat und der erst 1998 bei Bauarbeiten zufällig gefunden wurde. Für Historikerin Sabine Schmolinski ist die wissenschaftliche Arbeit an der Geschichte Erfurts aber immer für Überraschungen gut.
Heben Sie einen Stein in Erfurt und es öffnet sich ein Zeitenfenster sehr weit hinunter und da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun.
Rund eine Viertelmillion Minderjähriger leben in Deutschland nicht in einem Familienverbund, weil sie in ihrem Elternhaus eher Bedrohung als Schutz erfahren. Um sie kümmern sich die Jugendämter und schauen nach Pflegeeltern oder einem Heimplatz. Rund 37.000 junge Menschen im Alter zwischen 14 und 25 Jahren leben hierzulande sogar auf der Straße. Davon ist ein großer Teil minderjährig. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit ihrer Volljährigkeit durch das gesellschaftliche Hilfenetz rutschen, ist groß, sagen Sozialwissenschaftler. Sie bezeichnen die Gruppe als sogenannte Care-Liefer. An der Hochschule Koblenz untersuchen gerade Sozialwissenschaftler in Zusammenarbeit mit Jugendhilfeeinrichtungen in einem Forschungsprojekt, wie diese Care-Liefer aufgefangen werden können. Mehr hören Sie jetzt von Alfred Schmitz.
Die Kernfrage ist es, wie schaffen wir es, diese jungen Menschen in ein tragfähiges soziales Netz zu überführen und ihnen die Sinnhaftigkeit dieser Netzwerke zu vermitteln und ihnen dabei zu helfen, ihren Weg in diesen Netzwerken zu finden.
Sagt der Koblenzer Soziologe Dirk Holbach, der an dem Forschungsprojekt maßgeblich beteiligt ist und der seit vielen Jahren besonders das Jugendsegment wissenschaftlich analysiert. Er weiß um die Gefahren, die drohen, wenn Jugendliche durch das Fehlen eines intakten Familienlebens ihre soziale Bindung verlieren. Oft werden dann die schulischen Leistungen schlechter, die Motivation in der Ausbildung und am Arbeitsplatz lässt nach. Viele dieser jungen Leute grenzen sich dann immer weiter aus, geraten an sogenannte falsche Freunde. Damit einhergehend beginnt oft eine Laufbahn im kriminellen Milieu. Für viele führt der Weg sogar in die Obdachlosigkeit.
Das ist ein Potenzial von jungen Menschen, die darum vagabundieren und quasi darauf angewiesen sind, weil sie keine Anbindung haben, durch Delinquenz zu überleben. Das ist ja nicht nur der Drogenkonsum und das Dealen für den Eigengebrauch, sondern dann auch eben Handeln mit Drogen, aber auch Diebstähle. Also wir haben auch erlebt, dass da Karrieren sind, die mit einfachem Diebstahl angefangen haben, nachher bis zum Raub gingen. Mit entsprechenden Konsequenzen danach auch durch den Strafvollzug.
Sagt Professor Robert Fritsch. Der Sozialpsychologe, Jurist und Kriminologe ist der Leiter des Forschungsprojekts an der Koblenzer Hochschule. In der Anfangsphase wollen die beteiligten Wissenschaftler Grundinformationen sammeln und dafür mit Jugendhilfeeinrichtungen in Verbindung treten. Dabei geht es auch darum, mögliche Systemfehler aufzuspüren. Fritsch kritisiert zum Beispiel, dass bei den Jobcentern die optimale Unterstützung der Jugendlichen oft an dem nicht ausreichenden Budget scheitert. Außerdem bemängelt er die unverhältnismäßige Härte der Jobcenter im Umgang mit den jungen Menschen.
Dass die bei zwei Terminversäumnissen die Jugendlichen voll sanktionieren, also auf null reduzieren, Und was viele nicht wissen, die werden gleichzeitig auch abgemeldet von der Krankenversicherung. Das heißt, wenn die irgendwo verunglücken oder was passiert oder auch einen körperlichen Entzug haben, sagt die Klinik, sie sind nicht mehr krankenversichert. Und dann müsste das Sozialamt bezahlen. Und das Sozialamt sagt, hier fehlt es an der Mitwirkung, wir bezahlen auch nicht. Wenn er ja mitgewirkt hätte beim Jobcenter, wäre er noch krankenversichert.
Solche Erkenntnisse, wie für Jugendliche und wie mit Jugendlichen gearbeitet wird, kann das Team um Professor Friedsch nur durch praxisnahe Analysen gewinnen. Daher ist die erste Erhebungsphase auch mit vielen Besuchen in den entsprechenden Einrichtungen und mit Mitarbeitergesprächen verbunden. Der wohl wichtigste, aber wohl auch schwierigste Teil der Datenerhebung ist das direkte Gespräch mit dem Betroffenen selbst.
Die Herausforderung an der Aufgabe besteht darin, dass die Personen, die in den Hilfestrukturen sich wohlfühlen und auch letztlich dort erfolgreich realisieren, die sind leicht zu identifizieren und sind auch in der Regel gerne bereit, darüber zu berichten. Aber die Spannenden sind genau die Personen, die diese Hilfeangebote ablehnen, die auch in den Hilfestrukturen anecken und oftmals selbst abbrechen.
Wir haben jetzt auch Kontakt aufgenommen mit einer Einrichtung, die sich speziell um diese sogenannten Systemsprenger kümmert. Also das ist eine Jugendhilfeeinrichtung, die quasi diejenigen aufnimmt, die bei allen anderen schon abgelehnt wurden. Und da führen wir im Moment auch Interviews, um herauszufinden, wo waren da kritische Punkte, wo hätte man da besser intervenieren müssen, um dann eine Basis zu haben, entsprechende Angebote und Instrumente zu entwickeln.
Das Erstaunliche ist, selbst diese Systemsprenger gaben sich bei den Interviews bislang aussagebereit.
In dem Moment, in dem wir signalisieren, wir nehmen Ihre, deine Situation wahr und uns interessiert deine Sichtweise und deine Erklärung. Wir erkennen, dass die Angebote, die bisher dir vorgehalten wurden, nicht erfolgreich waren. Wie könnte man hier ändern? Und dann sind die sehr wohl bereit und sagen, das ist schön, wenn da sich etwas ändert.
In einer ersten, vor kurzem beendeten Erhebungsphase wurden 23 Personen befragt. Weit über 100 Personen sollen es werden, damit die gesammelten Daten auch eine statistische Aussagekraft haben. Ziel ist es zunächst einmal herauszufinden, welche Erfahrungen die jungen Menschen bislang mit Familienangehörigen, mit Hilfseinrichtungen und anderen Bezugspersonen gemacht haben.
Was sich als Muster herausstellt, ist eben doch, dass da Bindungsprobleme sind und dass das Elternhaus durchaus problematisch gesehen wird oder problematische Erfahrungen im Elternhaus waren. Die einen stabilisieren sich zwischendurch mal, die anderen kippen ganz weg, indem sie dann wirklich auch ganz in den Drogenkonsum reingehen. Das ist ganz unterschiedlich. Aber die familiäre Erfahrung, die Bindungserfahrung, das ist eine gemeinsame Erfahrung. Und an die muss man eigentlich rangehen. Man muss gucken, dass die Jugendlichen wieder lernen, Vertrauen zu bilden und dass die Jugendlichen wieder lernen, soziale Bindungen aufzubauen. Das ist das A und O.
Wichtige Grundlage der Befragung ist das Salutogenese-Modell des israelisch-amerikanischen Soziologen Aaron Antonovsky. Dabei geht es darum, den Menschen in seiner Gesamtheit als biopsychosoziale Einheit zu bewerten, herauszufinden, welche Faktoren den Menschen körperlich und geistig belasten. Vor allem aber auch darum, welche Bedingungen das psychosoziale Wohlbefinden fördern.
Da geht es um die Sinnhaftigkeit des Lebens, herauszufinden, ob die einen Sinn in ihrem Leben sehen, auch herauszufinden, ob da sehr starke depressive Stimmungen sind. Und da dieser Fragebogen weltweit eingesetzt wird, haben wir da sehr viel gute statistische Daten, um vergleichen zu können, wo der Jugendliche steht.
Ziel der Koblenzer Wissenschaftler ist es, einen praxisnahen Maßnahmenkatalog zu entwickeln, mit dem man sozial gefährdete junge Menschen optimal in ihren verschiedenen Lebensphasen betreuen und fördern kann. In Workshops sollen die Mitarbeiter der verschiedenen Jugendhilfseinrichtungen entsprechend informiert und geschult werden.
Und im nächsten Schritt werden die dann die Instrumente anwenden und daraus auch wieder eine Rückmeldung geben für uns, inwieweit diese Anwendung funktioniert hat. Und dann würden wir am Schluss sagen, das sind dann neue Standards, methodische Standards, wie man mit Jugendlichen mit Problemen umgeht.
Alfred Schmitz über ein Forschungsprojekt zur Optimierung des sozialen Hilfesystems. Damit endet aus Kultur- und Sozialwissenschaften und einen schönen Abend wünscht Bettina Köster.